Nicaragua. Die Spaltungstendenzen innerhalb der nationalen sandinistischen Befreiungsfront FSLN sind erneut öffentlich zutage getreten. Die Führung der größten nicaraguanischen Partei setzte am vergangenen Sonnabend den ehemaligen Vizepräsidenten des Landes Sergio Ramírez als Fraktionschef ab. Offizieller Auslöser war ein Entwurf für eine Verfassungsreform, dem Ramírez 5 Tage zuvor ohne Zustimmung der sandinistischen Versammlung ins Parlament eingebracht hatte. Die sandinistische Versammlung ist das höchste Führungsorgan der Partei. Dieses entschied nach 7-stündiger Debatte, Ramírez wegen Ungebühr seines Amtes zu entheben, obwohl im Parlament selbst 33 der 39 sandinistischen Abgeordneten dem Projekt ihres Fraktionschefs die Zustimmung gaben. Nun wird Ramírez wohl auch seinen Parlamentssitz verlieren, da er diesen nur stellvertretend für Daniel Ortega, den früheren Präsidenten Nicaraguas, besetzt. Die sandinistische Versammlung nominierte Ortega bereits. Im Gegensatz dazu hat aber die Parlamentsfraktion mit 29 gegen 8 Stimmen Dora Maria Teles als Fraktionsvorsitzende gewählt. Ein offener Affront gegen Daniel Ortega. Zwei Richtungen zeichnen sich also in der FSLN ab. Über die Hintergründe des Konflikts nun im Folgenden ein Interview mit einer Vertreterin des Infobüros Nicaragua aus Wuppertal.
Diese beiden Strömungen werden zum einen als der eine etwas orthodoxere, der andere als etwas reformistischer bezeichnet. Diese Bezeichnungen sind teilweise etwas schräg, und zwar deshalb, weil zwar der orthodoxere Flügel den Leitspruch ausgibt auf der Seite der Armen gegen Neoliberalismus und Imperialismus, der andere eher reformistische, an dessen Leitung Sergio Ramírez, der ehemalige Vizepräsident, steht, die Betonung der Transformationsprozesse der Gesellschaft aus der Regierung heraus einfach vorsieht und über rechtliche Veränderungen eigentlich als eher Realpolitiker über Koalitionen im Parlament bezeichnet werden kann. Ich habe gerade gesagt, die Bezeichnungen reformistisch-orthodox sind ein bisschen schräg, und zwar deshalb, weil es eigentlich um Auseinandersetzungen in einigen ganz konkreten Fragestellungen geht. Und diese ganz konkreten Fragestellungen ist einmal die Frage, wie gesellschaftliche Veränderung geschehen kann. Da sagt der Flügel Ortega, nur aus der Bewegung der Basis heraus, über Schaffung kollektiven Eigentums als Achse gesellschaftlicher Veränderung und sogar unter Umständen mit dem Mittel der Gewalt, je nach Situation.
Weißt du, was das genau heißt, Bewegung der Basis? Also gibt es da jetzt örtliche Initiativen, also weg von dem eigentlichen Parteiaufbau, während jetzt die andere Fraktion sagt, mehr parlamentarisch, so wie wir das hier kennen, über die offiziellen Organe des Staates, wenn du so willst. Ist das der Unterschied?
Man kann schon sagen, dass sie sich zumindest mehr auf Massenorganisationen wie Gewerkschaften, wie große Frauenverbände oder Ähnliches stützen wollen. Real ist aber meines Erachtens nach eher die Frage die einer Demokratisierung der Partei, die da zwischen den beiden steht, neben diesen sachspezifischen Fragestellungen. Zwar der Flügel Ramírez fordert die innerparteiliche Demokratisierung, die Änderung von Strukturen, die auch teilweise jetzt auf dem letzten Parteikongress vor wenigen Monaten geändert wurden.
Zum Beispiel, also ich weiß jetzt, dass jetzt der Ortega gesagt hat, die sandinistische Versammlung hat mich praktisch jetzt in diesen Fraktionssitz wieder reingewählt. Ich empfinde das als eine Berufung, ich stehe zu den Forderungen der Partei, jetzt sagt die Fraktion, aber den wollen wir nicht. Was wiegt jetzt da stärker, Fraktion oder Partei?
Ja, das ist genau das Problem, dass es einerseits diese neu zusammengesetzte Assemblea Sandinista, also die Vollversammlung der Delegierten der Sandinisten, klar dominiert wird von dem Flügel von Ortega. Das kommt wiederum daher, dass die auf dem letzten Parteikongress gewählt wurden, und die Delegierten, die zu diesem Parteikongress zugelassen wurden, sind genau dieselben Delegierten von 1990. Sie entstammen praktisch der Funktionärsschicht, sie sind langjährige Funktionäre und haben teilweise auch über den letzten Parteikongress, in dem sie mit einer Zweidrittelmehrheit dominiert haben, auch ihre Position weiterhin gesichert. Und von daher, diese 2/3 stehen auch hinter Ortega. 1/3 in der Assemblea Sandinista steht hinter Ramírez, kann man ungefähr so sagen. Und unter anderem zu diesem 1/3 zählen auch die Parlamentarier in ihrer überwiegenden Mehrheit, was man auch aus dem jetzt Ergebnis der 29 Stimmen gegen Ortega als neuen Fraktionschef und für Dora Maria Telles sehen kann. Das ist eher so eine Frage innerparteilicher Machtkämpfe in diesem Fall. Und weniger einer wirklichen Repräsentativität dieser Ergebnisse auf Parteibasis. Weil ich denke, Das Problem der FSLN seit geraumer Zeit ist, dass sie sich von dieser Parteibasis auch wirklich immer weiter entfernt hat, dass sie ganz wichtige Fragestellungen nicht beantwortet hat, dass sie über den Versuch, nationalen Konsens zu erreichen, auch mit der Regierung zusammengearbeitet hat, auch bei vielen Maßnahmen zusammengearbeitet hat, die sehr unpopulär waren, aber die gleichzeitig sichern sollten, dass es einen breiten tragfähigen Konsens gegen die rechtsextremen Parteien gibt, um zu einer Befriedung Nicaraguas zu gelangen.
Ein Hauptproblem bei der ganzen Diskussion sei aber, dass sie im Wesentlichen nur in den oberen Führungsgremien geführt wird. Das heißt also entweder in dieser Fraktion oder in der sandinistischen Versammlung, dass aber die Parteibasis oder auch Leute, die sich positiv zur Partei, zur FSLN stellen, von dieser Debatte vollkommen ausgeschlossen sind. Kann man das so sagen, dass also weder in den Regionen noch auf dem Land diese Debatten stattfinden?
Da findet das nicht in der Form statt und noch weniger im Campo, also auf dem Land. Auf dem Land herrschen andere Probleme. Die wirtschaftliche Situation Nicaraguas ist absolut desolat. Wir haben Departamentos, also einige Regionen, bis zu 90% Arbeitslosigkeit. Die Leute kümmern sich weniger um Parteipolitik. Und da liegt genau auch die Problematik all dieser Streitigkeiten. Denn kommt es jetzt da über diese Auseinandersetzung um die Verfassungsänderung zu einer Spaltung der FSLN, dann ist einfach davon auszugehen, dass bei den nächsten Wahlen 96 es ja zu einem Sieg der Ultrarechten kommen wird, mit Arnoldo Alemán an der Spitze. Der ist jetzt Bürgermeister von Managua, gehört zu der liberalen Partei und ist eigentlich in der Linie der alten somozistischen, also der ehemaligen Diktatoren Nicaraguas zu sehen. Und der wird davon profitieren, dass es zu dieser Spaltung kommen wird. Und die ist leider absehbar.
Du sagst, die Spaltung ist absehbar. Kann man aufschlüsseln, anhand welcher Fraktionen, Gruppen die Auseinandersetzung innerhalb der FSNL laufen? Also die einen mehr von Gewerkschaften unterstützt, die anderen mehr vom Land, mehr Stadt oder Land. Wie laufen da jetzt die Fraktionen?
Also man kann sagen, dass hinter der Gruppe von Ramírez neben den schon erwähnten Parlamentariern vor allen Dingen die Lehrerinnengewerkschaft steht, daneben die UNAG steht, es ist eine Landarbeiter- und Gewerkschaft und eine Gruppe von kleinen Produzenten, mittleren Produzenten, die hinter ihm steht, Teile des medizinischen Apparates. Also es sind schon einige gesellschaftliche Gruppen, die dahinter stehen, obwohl auf der gesellschaftlichen Ebene mehr hinter dem Flügel von Ortega stehen, gerade in der Funktionärsschicht. Aber jenseits also dieser institutionalisierten und organisierten Gruppe von Leuten haben die Sandinisten ja eigentlich immer mit einer breiten Partizipation von einfacher, unorganisierter Bevölkerung, möchte ich mal sagen, auf dieser Basis auch operiert. Und da kann man einfach die Tendenz verzeichnen, dass einfach aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen, der fehlenden Antworten von Seiten der FSLN, die Leute sich abwenden, die Leute einfach so eine Entpolitisierung und einen Rückzug auf ja die Frage nach der Organisation des alltäglichen Überlebens stattfindet. Früher haben die Sandinisten über sehr, sehr viel Jugend und sehr, sehr viel Partizipation der Jugend im Grunde sich gegründet. Das ist einfach nicht mehr zu sehen. Und dann ist auch die Frage, wie soll der nächste Wahlkampf geführt werden, wenn es keine Jugend mehr gibt, die diesen Wahlkampf überall hinträgt, ja?
Und diese Jugend zieht sich jetzt ganz zurück oder orientiert sich anders?
Die zieht sich weitgehend ganz zurück. Und dann, wenn keine Gruppe von Leuten mehr außer diesen Organisationen und institutionalisierten Bereichen hinter dieser Partei steht und sich zurückzieht, dann finde ich es auch ein bisschen zweitrangig, nur danach zu fragen, welche organisierten gesellschaftlichen Gruppen oder welche Funktionärsgruppen unterstützen welche Strömung, weil davon wird sich die Partei im Endeffekt nicht tragen können.
Noch eine abschließende Frage. Hauptgrund für die Entlassung des Fraktionsvorsitzenden Ramírez war ja, dass er einen Entwurf für eine Verfassungsreform im Parlament eingebracht hat, der nicht mit der sandinistischen Versammlung, mit der sandinistischen Führung, heißt es, abgesprochen war. Kannst du vielleicht noch kurz zusammenfassen, was jetzt das Hauptproblem oder die Inhalte des Verfassungsentwurfs sind und was jetzt das Problem für die sandinistische Führung war mit diesem Einbringen des Verfassungsentwurfs durchs Ramírez?
Also diese Verfassungsänderung, die da eingereicht wurde, ist eine Änderung der 87 erstellten Verfassung. Und diese 87 erstellte Verfassung, also noch zur Zeit der Regierung der Sandinistas, war eigentlich verantwortlich oder sollte verantwortlich sein für die dauerhafte Institutionalisierung der Revolution. Jetzt bei der Verfassungsänderung geht es darum, dass die Vollmachten des Staatschefs beschnitten werden sollen, wobei gleichzeitig die Vollmachten der Legislative ausgebaut werden sollen. Gleichzeitig dazu kommt noch, dass ein Verbot der Privatisierung des Gesundheits- und Erziehungswesens in der Verfassung verankert werden soll, was ein ganz wichtiger Punkt ist, da einfach im Rahmen der neoliberalen Wirtschaftsreformen an diesen beiden wichtigen sozialen Errungenschaften der Revolution, möchte ich mal sagen, arg geschnitten wird. Ne? Dazu kommt, dass eine Autonomie der Gemeinden verstärkt werden soll. Und da ist vor allen Dingen interessant, dass die Atlantikküste, die immer eine Sonderrolle gespielt hat, aufgrund ihrer anderen Bevölkerung auch einen Autonomiestatus in der Verfassung festgeschrieben bekommen soll. Und die Rechtsprechung soll gestärkt werden. Über die meisten dieser Punkte gibt es absolute Einigkeit zwischen den Sandinisten und der UNO. Der Stein des Anstoßes liegt in der Präsidentschaftskandidatur, der Frage, wie die Präsidentschaftskandidatur in der Verfassung geregelt werden soll, wie das geschehen soll. Der neue Verfassungsentwurf, der jetzt eingebracht wurde, sieht vor, dass weder Verwandte, Angehörige noch der Präsident selbst zu einer zweiten Präsidentschaftskandidatur antreten können. Das zielt zum einen auf Antonio Lacayo. Antonio Lacayo ist jetzt Präsidialminister und in der Regierung der Violeta Chamorro, der Präsidentin Nicaraguas, spielt er eine ganz wichtige Rolle, weil diese Präsidenten sich meist auf die Rolle der Repräsentierung beschränkt und eigentlich er derjenige ist, der die Geschäfte führt. Dass er also ein ganz zentraler, ganz wichtiger Mann ist. Nun ist er gleichzeitig auch noch Schwiegersohn der aktuellen Präsidentin und damit würde er unter den Ausschluss aufgrund des Verfassungsentwurfs fallen. Er könnte also zu den nächsten Wahlen nicht wieder antreten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, Verfassungsreformen müssen in Nicaragua in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungsperioden erfolgen. Wenn die jetzt geschickt taktieren, dann können sie verhindern, dass dieser Verfassungsentwurf bis 96, also bis zu den Wahlen, durchkommt. Das wiederum heißt einfach, dieses Signal, dass jetzt der Teil um Ortega, die Strömung um Ortega gesetzt hat, zeigt, dass ein Teil der FSLN bemüht ist, die Interessen Lacayos zu wahren. Einmal, weil Lacayo vielleicht ein zukünftiger Koalitionspartner der FSLN sein kann, andererseits, weil ganz massive wirtschaftliche Interessen dahinterstehen. So kann man sagen, dass Thomas Borche, der auch zu dem Flügel Ortega gehört, an einem Sägewerk beteiligt ist. Lumberto Campbell, seit neuestem Mitglied, ist auch des 15-köpfigen Nationaldirektoriums, zählt zu den größten Holzhändlern an der Atlantikküste. Gleichzeitig ist es interessant in Bezug auf das sogenannte Parteivermögen, das in der Zeit der Regierungsübergabe vom ehemaligen Staatsvermögen auf Parteivermögen bzw. auf einige hohe Funktionäre überschrieben wurde, wobei nie genau geklärt wurde, wer was bekommen hat, wie sich da die Frage des Eigentums darstellt. Lacayo würde wahrscheinlich in Koalition mit FSLN dieses Thema nicht mehr antasten, aber würde jetzt diese Verfassung durchkommen, die Verfassungsänderung, und da ist auch eine Regelung dieser Eigentumsfrage drin festgeschrieben, dann würde es nochmal zu empfindlichen Aufdeckungen kommen. Und ich denke, da ist einfach so ein politisch und auch wirtschaftlicher Komplex, der die Interessen besiegelt dieses Teils der FSLN. Das zum einen. Zum anderen ist es aber auch eine machtpolitische Frage, all dieweil auch, wie schon gesagt, ein ehemaliger Präsident nicht wieder neuer Präsident werden kann. Ortega war Präsident mit dem neuen Verfassungsentwurf.
Und will es auch wieder werden,
obwohl das, also er es offiziell nicht so erklärt hat, aber er hat sehr um den Posten des Generalsekretärs der Partei gestritten, den er aktuell bekleidet. Und traditionell war es so, dass der Generalsekretär der Partei auch Präsidentschaftskandidat wurde. Das heißt, er könnte mit diesem Verfassungsentwurf, käme er durch, nicht wieder Präsident werden. Und so diese verschiedenen Elemente, glaube ich, fließen in die Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Strömungen ein.
Soweit eine Mitarbeiterin des Infobüro Nicaragua aus Wuppertal über die Gerüchte einer Spaltung der sandinistischen Befreiungsfront FSLN in Nicaragua.